Ja, ich grüße den gläubigen Überrest des Männertages 2026. Schön, dass ihr durchgehalten habt. Ich grüße auch die, die an den Endgeräten sitzen. Ihr habt vorhin gehört, heute Nachmittag haben etwa 80 sich zugeschaltet. Das ist doch auch eine schöne, ermutigende Zahl. Danke auch für das Lied, Robert. Das ist ja mein Lieblingslied, weil hierin die ganze Botschaft enthalten ist. Und ich hoffe, dass das jetzt auch in diesem zweiten Lebensbild deutlich wird, worauf es ankommt und was unsere eigentliche Identität als Männer ist. Was starke Männer ausmacht. Ja, die Frage nach der Identität ist ja so eine Sache. Als ich noch Geschäftsführer in Dillenburg im Verlagshaus war, ist jetzt etwa 2 Jahre her, da erzählte mir eine Mitarbeiterin, sie hätte heute Morgen einen Anruf bekommen, wir möchten doch bitte das Wildschwein von der Landstraße holen. Wir haben uns gefragt, wie kann es sein, dass die Person bei uns im Verlagshaus anruft? Ja, sie hätten Jäger Dillenburg eingegeben. Tja, wer sind wir wirklich? Ja, das Fatale ist, dass mein Name Jäger, eigentlich mit AE geschrieben, immer mit Ä geschrieben wird von Leuten, die das nicht wissen. Und dann kriegt man eine andere Identität, merkt ihr das? Also ich wäre zwar gerne Jäger, bin aber keiner. Und jetzt suchen wir jemanden. Wir gehen also wieder auf die Jagd und wer ihn errät, kriegt von mir auch wieder einen Fahndungserfolg geschenkt. Um den es heute Nachmittag geht, er stammt aus Kolosse, heutige Zentraltürkei. Er besuchte Ephesus und hat sich dort bei Paulus für Jesus Christus entschieden. Nein, der war ja in Rom wahrscheinlich. Zurück in seiner Heimat gründet er eine Gemeinde, die sich im Haus des Philemon trifft. Wer hat Epaphos gesagt? Ja, du kannst ja nicht aufstehen. Du bist ja, läufst ja an Krücken, habe ich gesehen. Also Fahndungserfolg hier vorne. Es geht tatsächlich um Epaphras. Und sein Name bedeutet ja liebreizend. Kommt vom griechischen Wort Epaphra, was lieblich oder charmant bedeutet. Also es war so eine Art Freddy, um es ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Einige meinen auch, dass es jemand gewesen sei, der gut redet oder gut zuredet und vor allen Dingen wohlriechend ist. Wir haben ja da auch diesbezüglich einiges von dir gehört. Also dieser Name hat eine sehr schöne Bedeutung und könnte seinen Charakter widerspiegeln. In der Bibel repräsentiert ja der Name oft auch die Natur oder Rolle einer Person. Nun, Epaphras wird 2-mal im Kolosserbrief und 1-mal im Philemonbrief erwähnt, wo Paulus ihn auch als seinen Mitgefangenen bezeichnet. Und dieser Mann ist uns wirklich ein Vorbild, ein starker Mann. Was macht ihn aus? Lesen wir zunächst einmal aus dem Kolosserbrief diesen Abschnitt. Kolosser 1, Vers 3. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, allezeit, wenn wir für euch beten, da wir von eurem Glauben in Christus Jesus gehört haben und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist. Von ihr habt ihr vorher schon gehört im Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt und wächst, wie auch unter euch, von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist und uns auch eure Liebe im Geist kundgetan habt. Epaphras. Das gelebte Evangelium, das ist mein erster Punkt heute Nachmittag. Ich habe so den Eindruck, er ist so ein Vollblut-Evangelist, aber nicht, dass wir jetzt denken, das müsste jemand sein, der das Evangelium verkündigt, sondern wir alle dürfen Evangelisten in dieser Welt sein und dazu hat Gott uns hier gelassen. Das Evangelium muss nämlich fassbar werden. Es ist ein göttliches Prinzip, das Wort wird Fleisch. Evangelium zum Anfassen. Nicht nur reden, sondern Evangelium leben. Und als Mitarbeiter, als Männer am Evangelium, muss es uns praktisch in Fleisch und Blut übergehen, total verinnerlichen, ja letztlich unsere Identität ausmachen. Und das kennzeichnet einen starken Mann. Wir dürfen es leben und dann können wir es auch lehren. Und ich sage noch einmal, es gibt die Gabe des Evangelisten, da geht es mehr um die Verkündigung, aber den Auftrag, Evangelist zu sein in dieser Welt, hat jeder von uns. Sind wir uns da einig? Wenn einem das nicht passt, kann er jetzt rausgehen. Denn jetzt geht es wirklich ans Eingemachte. Wir sind herausgefordert, das Evangelium zu leben. Deshalb hat der Herr uns hier gelassen. Er hätte uns ja gleich nach der Bekehrung zu sich nehmen können, oder? Es wäre für ihn schön, er hätte seine Braut bei sich. Was gibt ja nichts Schöneres, das haben wir heute auch schon von dir gehört, als dass die Braut zum Bräutigam kommt und der Herr ist unser Bräutigam. Aber er hat uns hier gelassen, damit wir das Evangelium leben, damit Menschen Jesus kennenlernen, dass in die Praxis umgesetzt wird, was wir gerade in diesem herrlichen Lied gesungen haben. Und ihr Lieben, das Evangelium beinhaltet ja viel mehr als nur den Aufruf zur Buße, dass der Sünder umkehrt. Nein, es macht viel mehr aus. Und das betont Paulus am Anfang des Kolosserbriefes. Und deshalb sehen wir uns diesen Text mal etwas näher an. Was ist das Erste, was er betont? Es geht beim Evangelium um den Glauben an oder in Jesus Christus. Und ihr Lieben, er ist und bleibt die zentrale Person. Und das macht einen starken Mann aus, dass Christus in uns lebt. Und wir müssen uns nicht krampfhaft bemühen, so zu werden wie Christus, sondern wir lesen ja in der Schrift Christus in mir. Ich sage immer gerne, lass Christus doch einfach leben und lebe ganz natürlich mitten in dieser Welt. Ich glaube, viele machen sich es viel zu kompliziert und leben ein verkrampftes Christsein. Wir machen einfach Jesus groß. Und Jesus ist das Lieblingsthema Gottes und darf auch dein und mein Lieblingsthema sein. Auf natürliche Weise, da wo Gott uns hingestellt hat, von Jesus zu reden. Und wenn Paulus gefragt wird von einem Gefängnisaufseher, was muss ich denn tun, um gerettet zu werden? Er bringt es auf einen ganz kurzen Nenner. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Und unser Glaube macht ja diese Beziehung aus. Wir glauben ja nicht an irgendeine Idee, an irgendeine Gemeindeform, sondern wir glauben an diese eine Person, Jesus Christus, den Sohn Gottes, der für uns in diese Welt gekommen ist und der nicht will, dass jemand verloren geht, sondern dass sich alle retten lassen. Ich war etwa 20 Jahre Schulelternbeirat einer großen Gesamtschule in Haiger. Ich konnte das so lange machen, weil unsere Kinder so weit auseinander liegen. Die Älteste ist 41 und die Jüngste ist 26. Und von daher war das möglich. Und da die Jüngste nicht noch eine Ehrenrunde drehen wollte, musste ich das dann irgendwann aufgeben. Schade. Ich habe das sehr gerne gemacht. Und habe immer wieder versucht, in der Schule auf ganz natürliche Weise von Jesus zu erzählen. Ich musste ja immer die Eltern begrüßen, wenn die Kinder zum 5. Schuljahr eingeschult wurden. Und dann war immer eine große Abschlussfeier in der Stadthalle in Haiger. Und ich habe versucht, in jede Rede irgendwie Jesus reinzubringen. Ich durfte ja nicht evangelisieren und sagen, ihr seid alle Sünder, ihr müsst euch alle bekehren. Das darfst du ja in der Schule nicht machen, aber ich kann auf natürliche Weise von Jesus reden. Und wenn die 10 Klässler entlassen wurden, dann habe ich ihnen manchmal gesagt, ihr werdet gewiss von manchem Erwachsenen hier an der Schule enttäuscht worden sein. Vielleicht auch von mir als Elternvertreter. Und ihr werdet immer wieder Enttäuschung erleben. Aber einer enttäuscht nicht. Und das ist Jesus Christus. Und von ihm dürfen wir Zeugnis geben auf ganz natürliche Weise. Und das Schöne ist ja, vor vielen Jahren wurden die Deutschen mal gefragt, also eure Nachbarn, was sie denn von welche Person der Weltgeschichte den positivsten Einfluss hinterlassen hat. Und das ging querbeet durch alle Schichten und Gesellschaften. Und dann wurde Mutter Teresa genannt, Gandhi wurde genannt, der Papst wurde genannt, war aber ziemlich weit unten. Aber ganz oben an der Spitze stand einsam Jesus von Nazareth. Und das wurde veröffentlicht im Spiegel. Kennt ihr den Spiegel? Das ist ein Magazin in Deutschland, was nicht unbedingt zum Erhalt christlicher Werte beigetragen hat. Und da wurde das veröffentlicht, dass Jesus die Zeit und Menschheit am besten, am stärksten beeinflusst hat. Und die meisten Menschen verbinden mit Jesus Christus etwas Positives. Und das gilt eben nicht nur für uns Christen. Das gilt auch für Muslime. Als ich den Koran gelesen habe, ist mir aufgefallen, dass Jesus eine sehr hohe Anerkennung genießt. Und ich hatte sogar manchmal den Eindruck, noch höher als Mohammed. Denn im Koran wird die Jungfrauengeburt bezeugt. Und Jesus gilt als ein großer Prophet. Und selbst Atheisten bezeugen, dass Jesus langfristig die Gesellschaft positiv verändert hat. Denn sie wissen, erst durch ihn sind Werte wie Nächstenliebe, Vergebung, allgemeine Menschenwürde als Ideale gedacht und dann auch umgesetzt worden. Und zu allen Zeiten waren Menschen beeindruckt von der Konsequenz und Authentizität, also Glaubwürdigkeit Jesu. Er war wirklich ein starker Mann. Er hat vorbildlich gelebt. Und das dürfen wir einfach weitererzählen. Wir müssen uns für Jesus nicht schämen. Und ich habe in der Schule so schöne Erlebnisse gehabt, dass eine Goetheanerin, also eine Frau, die sehr viel von Goethe hielt, eine Freidenkerin, hat mich mal eingeladen, als sie pensioniert wurde, können Sie mich mal besuchen? Und dann hat sie sich den ganzen Nachmittag mit mir über Jesus unterhalten, weil sie immer wieder gemerkt hat, dass ich so begeistert bin von Jesus. Oder bei einer Abschlussfeier, wir hatten unseren Schulleiter verabschiedet und dann kam der schönste Teil, das Buffet wurde eröffnet und wir saßen dann mit 8 Männern an einem Tisch und so quer über den Tisch rüber fragte mich jemand, als ich mein Essen schon auf dem Teller hatte, Herr Jäger, Sie wissen, ich bin Katholik, ich gehe auch schon mal in die Kirche, ich lese auch ab und zu in der Bibel, aber Sie haben in Ihren Reden immer von einer Beziehung zu Jesus gesprochen, was meinen Sie damit? Ihr Lieben, ich hatte das Essen auf dem Teller, aber das war natürlich das Gefundene. Ihr wisst, was ich sagen möchte. Jetzt diesen 7 Männern das Evangelium zu erklären. Und das ist das, was unser Leben ausmacht. Einfach auf natürliche Weise von Jesus reden. Und wir werden immer wieder Möglichkeiten haben, von ihm Zeugnis zu geben. Wir hatten neulich bei uns in Haigersteinbach eine Beerdigung. Da ist der Name Gottes nicht erwähnt worden, der Name Jesus nicht erwähnt worden, es wurde kein Gebet gesprochen. Es war eine Beerdigung ohne Jesus, ohne Gott, keine christliche. Und ich ging einen Tag später in den Angelweiher, die haben da eine schöne Hütte. Wir standen zusammen an der Theke, da haben mich mindestens 3 Männer angesprochen. Was denkst du denn? Was war das für eine Beerdigung? Da ist ja noch nicht mal das Vaterunser gesprochen worden. Ich sage, es war wahrscheinlich die erste ehrliche Beerdigung in Steinbach, denn wer ohne Jesus lebt, der braucht auch nicht mit Jesus beerdigt werden, oder? Und hier merken wir, es gibt so viele Gesprächsanlässe und ich möchte euch Mut machen. Mich hat das Buch jetzt nochmal sehr ermutigt, das ist Licht auch am Büchertisch, sein Licht sein, weil diese Welt Jesus braucht, von Joseph Stoll. Und Joni Erickson schreibt dazu, danke Joe, dass du uns zeigst, was es bedeutet, Salz und Licht der Erde zu sein, wo immer unser Einflussbereich sein mag. Und dann schreibt Stoll auf Seite 71 Folgendes. In unserem kleinen Dorf ging eine Gruppe von Männern jeden Donnerstag in die örtliche Kneipe, um ein Bier zu trinken. Ich kannte einige von ihnen gut und bin mir ziemlich sicher, dass sie mich gerne mitgenommen hätten. Aber zu der Zeit schien es mir nicht richtig zu sein, mit ihnen ein Bier zu trinken. Also bin ich nie dabei gewesen. Wenn ich heute darüber nachdenke, war der Genuss von Alkohol für mich kein dogmatisches oder gar biblisches Problem, aber ich wurde durch die Regeln des religiösen Systems in meinem Umfeld zurückgehalten. Regeln, die besagten, dass jemand wie ich, der Präsident von Moody war, also war der Präsident vom Moody Bible Institute, keinen Alkohol trinken sollte. Ich denke darüber nach, was hätte passieren können, wenn ich mit ihnen zusammen gewesen wäre, um mit ihnen über das Leben und seine Probleme zu diskutieren. Es wäre eine großartige Gelegenheit gewesen, Jesus mit hineinzunehmen in diese Gespräche, wenn es angebracht gewesen wäre. Mir scheint, dass ich eine wichtige Chance verpasst habe, eine Brücke zu bauen, über die Jesus hätte gehen können. Mitfühlende Freundschaft gegenüber Sündern bedeutet natürlich nicht, dass wir das Gleiche tun wie sie, wenn sie die Grenze des eindeutig Falschen überschreiten. Es bedeutet jedoch, dass wir Zeit mit ihnen verbringen und so leben, dass wir ihre Neugier wecken und ihre Herzen für das öffnen, was wir zu sagen haben. Amen. Das ist unsere Herausforderung, ihr Lieben. Und da könnte ich euch jetzt ganz viele Begebenheiten berichten. Wir haben inzwischen 3 Abende gemacht im Vogelverein. Das hat mit Gemeinde nichts zu tun, aber Themen behandelt wie kann Gott Leid zulassen? Was hat die Bibel mit meinem Leben zu tun? Halbe Stunde Andacht und dann gab es für die Männer ein richtig gutes Essen. Alles auf Spendenbasis. Und ich kann euch sagen, so viele gute Gespräche. Wir sind ja als kleines Dorf sehr erfolgreich im deutschen Fußball. Wir sind ja weniger als 1.000 Einwohner und spielen in der Bundesliga. Das gibt es in ganz Deutschland nicht. Also wir in der 4. in der Regionalliga Südwest. Aber immerhin, das gibt es nicht. Und ich weiß noch, als unser Kunstrasenplatz eingeweiht wurde, bin ich natürlich auch zu der Feier gegangen und habe eine kurze Rede gehalten für unsere Gemeinden. Und anschließend setzte ich mich ins Festzelt, aß eine Pommes und trank ein Bier. Da setzte sich ein alter Herz neben mich und sagte: Schön, dass du heute Nachmittag hier bist. Ich wollte dich immer mal was fragen. Wer kommt eigentlich in den Himmel? Die Leute, die zu euch in die Versammlung gehen oder die zu uns in die Kirche gehen? Da haben wir uns auf diesem Fest 20 Minuten über den Himmel unterhalten. Wir müssen dahin gehen, wo die Menschen sind. Natürlich gibt es Grenzen. Neulich war ich in einer Männerrunde, da wurde auf einmal ein schmutziger Witz gemacht, so unter der Gürtellinie. Da habe ich nicht gelacht und habe ihnen dann auch gesagt: Leute, darüber kann ich nicht lachen. Sexualität ist für mich eine heilige Gabe Gottes. Da war es auf einmal ganz still im Raum. Also wir müssen natürlich unsere Grenzen ziehen. Aber bitte, es geht um Jesus, um den Glauben an ihn, und von ihm dürfen wir Zeugnis geben. Und er muss auch für uns Väter das Zentrum sein. Christliche Erziehung ohne klare christologische Verortung bleibt inhaltslos. Und deshalb, es geht immer um Christus, dass wir ihn überall mit einbeziehen. Das ist das Erste, was Paulus hier bezüglich des Epaphras betont. Und dann geht es um die Liebe. Alles beginnt mit der Liebe Gottes zu uns. Denk an Johannes 3, Vers 16. Da geben wir gerne Zeugnis, dass Gott uns Menschen so liebt, dass er seinen Sohn gegeben hat, damit niemand verloren bleibt. Und das sehen wir auch hier, wie Evangelium letztlich verbindet. Das sind gute Beziehungen und die sind heute Mangelware, aber wir dürfen sie zusammenhalten, indem wir Zeugnis geben von der Liebe. Und anziehend war von Anfang an die gute Gemeinschaft, die Christen untereinander gepflegt haben. Und wenn heute hier Männer zuschauen würden, die das gar nicht so kennen, dass wir so unterschiedliche Typen sind, aber hier einen Inhalt haben, Jesus Christus, und von der Liebe Gottes Zeugnis geben, das ist eben auch etwas ganz Besonderes. Paulus betont dann als Drittes, und das gehört zum Evangelium, die Hoffnung. Und wir wissen, Hoffnung ist eine einsame Größe in unserer Zeit. Ich muss da immer an den einflussreichsten deutschen Philosophen des 20. Jahrhunderts denken. Er ist ja vor einiger Zeit verstorben, Jürgen Habermas. Und er schreibt in einem seiner Bücher: Angesichts von Schuld, von Einsamkeit, von Leid und Tod ist die Lage des Menschen prinzipiell trostlos. Er hat recht. Ja, wenn diese Welt alles ist, haben wir keine tragfähige Hoffnung. Aber für uns ist Hoffnung eben etwas ganz anderes. Ich sagte das heute Morgen schon. Es ist nichts Ungewisses, es ist kein frommer Wunsch. Es ist eine Person, Jesus Christus, die Hoffnung der Herrlichkeiten. Das schreibt Paulus hier einige Verse später in Kolosser 1. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und diese Hoffnung macht es möglich, dass wir auch unseren Auftrag, starke Männer des Evangeliums zu sein, durchziehen, ohne dass wir gleich Frucht sehen. Wir sind ja oft so geprägt, auch von unserer unternehmerischen Tätigkeit, vielleicht von unserem Berufsleben. Wir wollen gute Ergebnisse haben, gute Zahlen haben, Erfolg haben. Das gehört ja zum Berufsleben dazu. Aber es ist im geistlichen Dienst am Evangelium eine ganz andere Nummer. Wir arbeiten nicht in erster Linie erfolgs- und zahlenorientiert, sondern wir arbeiten Wort und verheißungsorientiert. Wort und verheißungsorientiert. Wir geben sein Wort weiter und sein Wort kehrt nicht leer zurück. Anfang des Jahres war ich mit meiner Frau in einer Gemeinde in Linden bei Gießen. Und da kommt kurz vor der Predigt ein großer, kräftiger Mann auf mich zu und sagt, ihr beiden, ihr habt nicht nur drei Töchter, sondern auch noch einen Sohn. Der bin ich, sagt er. Ich sag, wieso? Ja, vor 29 Jahren hast du in Gießen hier im Missionszelt das Evangelium verkündigt und da habe ich mich anschließend für Jesus entschieden. Ich bin dein Sohn. Da sehen wir, das Evangelium kehrt nicht leer zurück. Und ich möchte euch da Mut machen. Wir müssen immer nicht gleich Ergebnisse sehen, aber wir haben einen Auftrag zu säen. Und wann dieser Saat aufgeht zu neuem Leben, das liegt allein in Gottes Hand. Das liegt allein in Gottes Hand. Und deshalb wollen wir einfach freudig das Evangelium weitergeben und diese Saat auf Hoffnung ausstreuen. Hoffnung gehört zum Evangelium. Und dann nun beschreibt Paulus es mit dem Wort der Wahrheit. Ich sage immer gern, Wahrheit ist die richtige Darstellung der Wirklichkeit. Und wie sagt Paulus, alle Schrift ist von Gott eingegeben und macht weise zur Errettung und zeigt uns den Weg, der uns brauchbar macht für Gott. Wir geben das Wort der Wahrheit weiter. Und ihr seht schon, an diesen wenigen Begriffen, Evangelium ist viel mehr als der Aufruf zur Buße. Evangelium ist die heilsame Botschaft. Die heilsame Botschaft für unser ganzes Leben. Und da machen wir keine Abstriche, keine Kompromisse. Und ihr Lieben, im Zentrum des Evangeliums steht das Wort vom Kreuz. Das ist der Höhepunkt der Liebe Gottes. Das ist der Ausgangspunkt des Heils. Das ist der Wendepunkt der Heilsgeschichte. Das Wort vom Kreuz. Und ich freue mich immer, wenn ich in Südtirol auf einen Gipfel steige, gerade auf dem Außerraschitz, herrliche Gipfelkreuze mit wunderschönen Schnitzereien. Und wenn wir dann da oben stehen mit ein paar Männern, dann sage ich meist ganz laut, dass das die anderen hören. Wisst ihr, dass der berühmteste Bergsteiger der Welt die Gipfelkreuze abschaffen will? Dann sind die Leute immer ganz erschrocken. Ja, ich sage, könnt ihr auf der Homepage von Messner nachlesen. Und dann sage ich aber, was Paulus sagt. Ich sage, das ist ja nichts Neues unter der Sonne. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Dummheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Und das ist Evangelium. Und ich möchte gerne das tun, was Paulus in 1. Korinther 2,2 schreibt. Ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen als Christus und ihn als gekreuzigt. Das ist der Höhepunkt der Liebe Gottes. Und dieses Wort der Wahrheit geben wir weiter, auch wenn es heute vielen nicht mehr passt. Das gehört zu einem starken Mann, das Evangelium leben. Jetzt kommt ein Zauberbegriff, der Zauberbegriff des Evangeliums, der allen Religionen dieser Welt fremd ist, und das ist die Gnade. Je größer wir die Gnade machen, desto nichtssagender erscheinen die Religionen dieser Welt. Alle Religionen zeigen uns ja irgendwie einen Weg, den man gehen muss, um letztlich die Gottheit zufriedenzustellen. Aber Jesus beginnt am Ende, wo die Religionen ankommen wollen. In den Religionen wollen Menschen Götter werden, aber nur ein Gott wurde Mensch. Jesus kam zu uns und das ist Gnade. Und das ist der ganz große Begriff. Niemand kann sich den Himmel erkämpfen, aber wir dürfen uns beschenken lassen. Religionen werfen immer wieder neue, bange Fragen auf. Das Evangelium der Gnade gibt die Antwort. Und diese Antwort ist eine Person, denn in ihr wurde die Gnade sichtbar. Wie Johannes das so schön schreibt am Anfang seines Evangeliums, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Wunderschön. Und ihr Lieben, das macht eben auch starke Männer aus. Erinnern wir uns an das Testament des Paulus in 2. Timotheus 2, Vers 1, lesen wir, du nun, mein Kind, sei stark in dir selbst. Nein. Was steht da? In der Gnade. Und ich las mal bei einem Vater des schwäbischen Pietismus, wir Christen gleichen alle einem Kuhschwanz. Nehmt das jetzt nicht persönlich. Wir wachsen von oben nach unten. In den tiefsten Tiefen unseres Lebens machen wir die stärksten Erfahrungen mit unserem gnädigen Gott. Immer wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das ist sein Prinzip. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Also Stärke in der Abhängigkeit von ihm. Fassen wir den ersten Punkt zusammen. Epaphras, das gelebte Evangelium, eine vollmächtige Persönlichkeit, die den Glauben an Jesus Christus lebt, Beziehungen pflegt, Hoffnung vermittelt und wahrhaftig und gnädig mit Menschen umgeht. Und ihr Lieben, das alles bleibt nicht ohne Wirkung. Hier steht im Kolosserbrief: So habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist. Ein Vorbild, das uns motiviert, es ihm nachzumachen und das Evangelium zu leben. Ein zweiter Schwerpunkt, der fasst auch vieles von dem zusammen, was wir heute schon gehört haben. Epaphras, der treue Beter. Martin Luther schreibt mal: Das Gebet ist das Wichtigste in meinem Leben. Wenn ich auch nur einen einzigen Tag das Gebet vernachlässige, verliere ich viel vom Feuer des Evangeliums. Ich glaube, wir alle würden dem Satz zustimmen: Wir beten zu viel. Habe ich noch nie gehört von jemand, der gesagt hat, ich bete zu viel. Aber ich habe schon sehr viele gehört, und dazu gehöre ich auch: Ich bete zu wenig. Dwight Moody: Ich wäre lieber in der Lage, beten zu können, als ein großer Prediger zu sein. Jesus Christus lehrte seine Jünger niemals predigen, aber er lehrte sie zu beten. Hier haben wir einen treuen Beter, Epaphras. Und Paulus schreibt: Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Ich gebe ihm Zeugnis, dass er viel Mühe hat um euch und die in Laodicea und die in Hierapolis. Also Kolossae lag ja ungefähr 220 Kilometer, jetzt muss man überlegen, östlich von Ephesus, von der Hafenstadt, und dann im Lykostal. Und das war ja so wie in einem Dreieck angeordnet, diese Gemeinden Laodicea, Hierapolis und Kolossae. Deshalb werden die hiermit erwähnt. Wir merken, fürs Beten braucht es die richtige Grundhaltung. Beter mit Dienstgesinnung beten anders, haben Ausdauer, beten regelmäßig. Und hier ein starker Mann erringt in den Gebeten. Das heißt, im Gebet werden auch Siege errungen. Der Klassiker im Alten Testament ist ja, als der junge Josua gegen Amalek kämpfte und Mose stand oben auf dem Berg und betete. Und dieses Wort Ringen, was Paulus hier gebraucht, bedeutet im Griechischen auch quälen, erdulden. Also Epaphras betete wie ein Ringer, wie ein Sportler. Ich hoffe, dass eure Fußballmannschaft heute Abend so ringt um den Sieg. Letztes Geben. Schönes Bild. Manchmal brauchen wir ja Ausdauer und Entschlossenheit wie ein Athlet im Gebet. Wir sehen, Gebet ist Arbeit. Und Paulus schreibt, dass Epaphras viel Mühe hat. Ausdauerndes Beten erfordert Disziplin und ganze Energie. Ein Präsident des Moody Bible Instituts in Chicago hat mal geschrieben: Bete ausdauernd, aber sei dankbar, dass Gottes Antworten weiser sind als deine Gebete. Denn wir beten ja um manches, was Gott nicht gleich erhört. Und dann dürfen wir wissen, alles, was Gott tut, dient denen, die ihm vertrauen, zum Besten. Deshalb nochmal Moody: Bete ausdauernd, aber sei dankbar, dass Gottes Antworten weiser sind als deine Gebete. Und was wir hier von Epaphras lernen können, und das hat etwas mit unserem Männerthema zu tun, worum betet er? Was ist sein konkretes Anliegen? Und vielleicht können wir das auch mal mit hineinnehmen in unser Gemeindeleben. Wofür beten wir in unseren Gebetsstunden? Gut, wir beten in der Regel für die Kranken, für die Alten, für die Alleinstehenden, für die Trauernden, alles gut. Wir beten für die Missionare, alles gut. Aber wofür betet Epaphras? Es grüßt euch Epaphras, der allezeit für euch ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Interessant, oder? Und das ist die Rahmenbitte des Kolosserbriefes, denn Paulus schreibt ganz am Anfang, wir beten für euch, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet. Also das Anliegen von Paulus, von Epaphras, von den Brüdern in Rom, die den Kolosserbrief dann dort gemeinsam überbetet haben, ist, dass sie, die Christen in Kolosse, mit voller Überzeugung im Willen Gottes leben. Es ist ihm wichtig, Epaphras, dass sie in den Willen Gottes kennen und fest verwurzelt darin sind. Also füreinander beten, das dürfen wir auch füreinander jetzt nach diesem Thementag, dass wir starke Männer sind, die verwurzelt sind, gefestigt sind, vollkommen, vollständig entwickelt werden im Willen Gottes. Nun, wir wissen, in Christus ist der Mensch vollkommen. Aber das Gebet zielt nun darauf, dass wir wachsen in der Erkenntnis seines Willens. Ich habe länger darüber nachgedacht und dann wurde mir das Bild von Kind und Familie wichtig. Ein Kind ist ja ein vollkommener Mensch. Vollkommen. Alles da. Aber es soll wachsen. Und so sind wir seit unserer Wiedergeburt als Männer vollkommen in Christus. Aber wir sollen wachsen in der Erkenntnis seines Willens. Und in dem Sinne dürfen wir füreinander beten, dass wir vollmächtige Männer sind, die wissen, was Gott will. Also gesucht werden immer Menschen mit Überzeugungen. Denn nur wenn ich selbst überzeugt bin, kann ich auch andere überzeugen und kann Stehvermögen haben, trotz so mancher Angriffe. Durch geschickt getarnte Ideen, neue Ideen für Gemeindezusammenkünfte und was es heute alles gibt. Und mich macht das immer so sehr traurig, dass die alte Frage der Schlange, sollte das heute noch Gott gesagt haben, sollte das noch gültig sein, dass die mehr und mehr um sich greift. Und da braucht es Männer mit Stehvermögen. Und darum betet Epaphras schon zur damaligen Zeit. Und wer den Kolosserbrief mal durcharbeitet, der weiß ja, was da für Einflüsse aus der griechischen Philosophie waren, aus dem Judentum, Gesetzlichkeit ohne Ende und dass das Evangelium in Frage gestellt wurde. Es gibt ja nichts Neues unter der Sonne. Der Teufel kann sich gar nichts Neues einfallen lassen. Es kommt immer nur wieder in einem anderen Gewand. Aber die Grundprobleme gab es damals schon wie heute, dass dann Christen da waren, wie man das heute nennt, die ihren Glauben dekonstruierten oder sich entkehrten und das, was ihnen früher wichtig war, einfach preisgaben. Und von daher ist es so wichtig, dass wir darum beten und das von Epaphras lernen. Ich lasse mal den schönen Satz, Sinn und Zweck des Gebetes ist nicht, dass Menschen ihren Willen auf dieser Erde bekommen, sondern dass Gottes Wille auf dieser Erde geschieht. Sinn und Zweck des Gebetes ist nicht, dass Menschen ihren Willen auf dieser Erde bekommen, sondern dass Gottes Wille auf dieser Erde geschieht. Und damit kommen wir zu einem dritten und letzten Punkt. Epaphras, der Mitgefangene. Paulus schreibt, es grüßt dich, Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus. Hier fasst Paulus nochmal so die Grundhaltung dieses Mannes zusammen. Er lebte wirklich echte Bruderschaft, auch in schwierigen Situationen. Und wir wissen aus dem 2. Timotheusbrief, dass Paulus von den meisten verlassen wurde. Aber hier steht jemand zu ihm, der bereit ist, um Christi willen zu leiden. Und diese Bereitschaft wird immer wichtiger, denn der Druck auf uns Christen nimmt zu. Der Druck auf uns Christen nimmt zu. Die Gottlosigkeit macht sich mehr und mehr breit. Und ich denke nicht nur bei uns in Deutschland, sondern auch hier in der Schweiz. Wenn ich daran zurückdenke, wie 1949 die Väter und Mütter nach der schrecklichen Zeit totalitärer Systeme das Grundgesetz geschrieben haben und bei uns Gott sei Dank immer noch in der Präambel des Grundgesetzes steht, dass wir uns dieses Grundgesetz gegeben haben im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott, dann können wir dafür nur dankbar sein. Und der Schlüssel für unseren Wohlstand, für unser seit Jahrzehnten friedliches Miteinander war und ist die Gottesfurcht. Und wo Gott nicht mehr gefürchtet wird in einer Gesellschaft, ist alles erlaubt. Da wird die Menschenwürde mit Füßen getreten, da wird die soziale Ungerechtigkeit immer größer. Und deshalb ist das Wichtigste die Ehrfurcht vor Gott. Und das gilt auch für uns als Männer, dass wir das umsetzen, was Paulus der Elterngeneration in seinem Testament sagt, in 5. Mose 5, ich glaube Vers 34, möge doch diese ihre Gesinnung bleiben, mich alle Zeit zu fürchten, damit es ihnen, also der Elterngeneration und ihren Kindern gut geht. Gottesfurcht ist der Schlüssel. Und wenn der Gegenwind zunimmt, ist es umso wichtiger, dass wir zusammenstehen als Männer. Und ich finde hier mein Mitgefangener in Christus. Es ist ein Ehrentitel, oder? Also der zählt für mich mehr, als wenn hier stünde the President of the USA. Mitgefangen in Christus, oder? Das ist ein Titel. Und ich habe mal den Satz gelesen, mit wem wir gelitten haben, den werden wir so schnell nicht vergessen, wie den, mit dem wir gefeiert haben. Wenn wir mit jemand gelitten haben, das prägt eine Gemeinschaft. Und von daher möchte ich das Ganze zusammenfassen mit diesem letzten Aufruf des Paulus. Das ist das Letzte, was wir für Männer, für uns alle hören, lesen in seinem Testament. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Und das sind mahnende Worte, die uns ganz klar nochmal Orientierung geben. Epaphras, so haben wir gesehen, war ein vollmächtiger Mann, ein evangelistisch lebender Mann. Er liebte seinen Herrn bis in den Tod. Er war ein Mitgefangener und daher setzte er alles daran, Menschen für Christus zu gewinnen. Er liebte aber auch seine Erlösten und deshalb betete er für sie, damit sie in der Erkenntnis seines Willens wachsen. Und er lehrte durch sein Leben, und das machte ihn zu einem unvergesslichen Menschen. In allem hatte er die richtige Gesinnung, er war ein Knecht Christi. Und hier lesen wir nun die letzte Aufforderung, die Paulus überhaupt zum Dienst an Timotheus und für uns alle geschrieben hat. Und wir wissen, letzte Worte haben immer eine besondere Bedeutung. Sie haben Testamentcharakter. Ich werde zum Beispiel das letzte Wort am Sterbebett meines Vaters nie vergessen. Als ich ihn fragte, Papa, kann ich dir noch irgendetwas Gutes tun, dass er mir sagte, Junge, lies mir nochmal den Epheserbrief vor. Und wir kamen nur bis Epheser 2, Vers 8. Durch Gnade seid ihr errettet mittels des Glaubens, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Das werde ich nicht vergessen. Letzte Worte. Und das letzte Wort von Paulus heißt zunächst mal, sei nüchtern. Das heißt, verfalle nicht in Extreme. Bleib auf dem Weg. Rüste verbal ab. Beklage nicht nur das Negative. Wir müssen es nennen. Das haben wir auch an diesem Tag versucht. Hoffentlich in der richtigen Art. Aber bleibe nicht dabei, sondern predige das Gute oder besser gesagt, damit sich jeder mit eingeschlossen fühlt, lebe das gute alte Evangelium, die beste Botschaft der Welt. Und die wollen wir weitergeben zur Ehre unseres Herrn. Ertrage Leid. Wir müssen mit Beschimpfungen rechnen. Wir müssen auch damit rechnen, dass sich die Leute lächerlich machen. Aber eins habe ich gemerkt. Wenn wir uns engagieren in unserer Umgebung und der Stadt Bestes suchen, dann werden sie uns ernst nehmen. Sie werden nicht alles akzeptieren, was wir sagen, aber sie werden sich zumindest mal Zeit nehmen und hinhören. Wie sie dann letztlich darüber denken und damit umgehen, das liegt ja nicht in meiner Verantwortung. Aber von daher ist es gut, wenn wir zu Menschen hingehen und ihnen auch helfen. Wir hatten jetzt ein riesiges Waldfest bei uns da im Vogelverein. Da haben mein Freund und ich, der auch Christ ist, wir haben gesagt, okay, wenn ihr keine Mitarbeiter findet, wir stellen uns 5 Stunden in die Pommesbude und machen Currywurst-Pommes. Haben wir eine Grundlage, um miteinander zu reden. Einfach engagieren und um des Evangeliums willen auch bereit sein zu leiden. Und dann sagt Paulus, tu das Werk eines Evangelisten. Wir haben also einen klaren Auftrag, das Evangelium weiterzugeben. Und ich habe so den Eindruck, auch bei uns zumindest in Deutschland, bei aller Ratlosigkeit und bei allen Veränderungen auch in der Regierung und was da jetzt alles so auf uns zukommt, und man merkt ja, wir sind überschuldet. Man spricht zwar von Sondervermögen, aber auf Deutsch gesagt sind das alles extreme Schulden, die wir mit uns rumtragen und wieder neu machen. Und da sind die Leute offen. Die sind wirklich offen für gute Worte, für die Botschaft des Evangeliums. Und ich sage immer, in jeder Not, in aller Ratlosigkeit liegt eine neue Chance. In jeder Schwierigkeit steckt eine neue Möglichkeit. Und die gilt es zu nutzen. Und das macht Paulus hier deutlich in seinem Testament. Vollbringe deinen Dienst, gib nicht auf, kündige nicht deinen Dienst für den Höchsten, sondern bring zu Ende, was der Herr dir aufgetragen hat. Und das kennzeichnet einen starken Mann. Eigentlich ist es ganz einfach. Wir lieben unseren Herrn und wir leben mit unserem Herrn und geben auf natürliche Weise weiter, was uns dieser Herr bedeutet, und zeigen Menschen, wie wir mit ihm leben. Und dieser Auftrag gilt, bis dass er kommt. Und er kommt. Er kommt wieder. Aber das macht eben auch deutlich, wir haben nur eine begrenzte Zeit und die wollen wir nutzen zu seiner Ehre und in diesem Sinne zusammenstehen und mit großer Freude die schönste Aufgabe der Welt erfüllen, indem wir als erlöste Sünder, unerlösten Menschen vom Erlöser Jesus Christus erzählen. Amen. Neigen wir uns zu einem Gebet. Wunderbarer Herr, Erlöser, Heiland, wiederkommender Herr, unser Herr Jesus Christus, wir geben dir alle Ehre auch an diesem Männertag 2026. Und wir danken dir, dass du uns zurüstest durch dein Wort und dass du uns helfen willst, dass wir wachsen in der Erkenntnis deiner Person, in der Erkenntnis deines Willens und dass wir tief gewurzelt in deinem Wort den Unwettern der Unwerte widerstehen können. Das schaffen wir nicht aus uns, aber allein durch dich. Und Herr, so wollen wir stark sein in der Gnade, in der Abhängigkeit von dir. Herzlichen Dank, dass du uns diese frohe Gemeinschaft schenkst und dass wir uns gemeinsam stärken und ermutigen dürfen. Und Herr, wir möchten so gerne, dass niemand in unserer Umgebung verloren bleibt, sondern alle gerettet werden. Und die herrliche Botschaft der Gnade, die Botschaft von dir, dem Sünderheiland, für sich persönlich annehmen, um auch eines Tages eine Frucht der Mühsal deiner Leiden zu sein. Herzlichen Dank, lieber Herr, so geben wir dir alle Ehre und rühmen deinen wunderbaren Jesusnamen. Amen.